lesen wir zwei Verse aus 2. Korinther 5. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, auf dass ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Während des letzten Krieges erhielt ein deutscher Kreuzer einen Torpedo-Volltreffer. Das Schiff sank innerhalb von 29 Minuten. Die Matrosen sprangen über Bord, um sich schwimmend zu retten, denn das Ufer war nur einige Kilometer entfernt. Unter den Schwimmenden ein Obermaat, dem das kalte Wasser fast die Besinnung raubte. Und wie er mit dem Tode rang, da zog sein Leben noch einmal an seinem Auge vorüber, von der Kindheit an. Und alles war von einem Gefühl des Guten oder Bösen begleitet. Er verlor dann das Bewusstsein, wurde aber aufgefischt, kam in ein Lazarett. Und dort kam der Mann unter der Pflege der Ärzte wieder zur Besinnung. Und dann sagte er als erstes, er sei nun davon überzeugt, dass nichts in unserem Leben verloren geht. Denn er hatte es ja in der Todesnot, in der Lebensgefahr erleben müssen, dass ihm sein ganzes Leben gezeigt wurde. Damit haben Sie eine kleine Illustration zu der Botschaft, mit der wir uns heute Abend auseinandersetzen müssen. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi. Das heißt, Jesus ist uns von Gott gesetzt zum Richter. Und wir kommen an der einen Tatsache nicht vorbei, dass alle Menschen erscheinen müssen. Und es ist gut so, dass keiner sich drücken kann, dass auch der Generaldirektor nicht einen Vertreter entsenden kann und dass auch der allmächtige Minister sich nicht entschuldigen kann wegen dringender Geschäfte. Alle kommen wir an die Reihe. Die ganze Menschheit marschiert in einer gewaltigen Kolonne auf diesen Richterstuhl Jesu zu. In dieser Kolonne befinden sich die hohen Priester, die Pharisäer, die damals die Mobpläne gegen Jesus geschmiedet haben. In dieser gewaltigen Kolonne sind die Menschen aller Jahrtausende. Auch wir haben unseren Ort in dieser Marschkolonne auf den Richterstuhl Jesu zu. Keiner kann sich drücken, keiner kann sich verstecken, keiner kann entfliehen. Paulus sagt, wir müssen, ob wir wollen oder nicht. Und nach welchen Rechtsgrundsätzen, nach welchem Gesetzbuch, nach welchem Kodex wird dann Urteil gesprochen? Paulus gibt Antwort und sagt, zuerst kommen unsere Taten daran. Alles, was wir uns geleistet haben, auch die Dinge, die wir vor Menschen verbergen konnten, da fangen die verschwiegenen Wände unseres Hauses zu reden an. Alles wird gegen uns auferstehen, von dem wir glaubten, dass es schon längst der Vergessenheit anheimgefallen ist. Unsere Taten. Kurz nach dem Krieg war bei mir ein ehemaliger Obergefreiter und er sagt, er könne nachts nicht schlafen. Ich fragte ihn, warum? Ja, er würde mit einer Geschichte aus dem Krieg nicht fertig. Er hat von einem Vorgesetzten den Auftrag erhalten, 3 gefangene Russen zu einer Sammelstelle zurückzubringen. Und nun wissen Sie ja, welche geistige Verfassung ein Obergefreiter im Krieg hatte. Die hatten die Ruhe weg. Kein Schritt mehr als unbedingt nötig ist. Und dieser Obergefreite sagte sich, ich bin doch nicht blöd. Wegen 3 gefangenen Iwans laufe ich doch nicht 4 Stunden zurück und 4 Stunden vor. Er nahm die 3 Gefangenen in ein kleines Waldstück, nimmt seine Maschinenpistole und legt sie um. Was war denn das? Das war Mord. Und das geschah nicht nach Kriegsbrauch und nicht nach Kriegsrecht. Mich nimmt's nicht wunder, dass dieser Mann nach dem Krieg darüber nicht schlafen kann. Denn die 3 Iwans waren auch Menschen. Auf die warteten auch Mütter und Frauen, die sie lieb hatten. Diese Taten kommen ans Licht. Aber nicht nur solche Geschichten, nicht nur extreme Fälle, sonst könnten wir uns ja reinwaschen. Es gibt noch andere Dinge, in die niemand Einblick hat. Es war in der Westschweiz, da kommt eine Frau zu mir. Sie gab mir die Erlaubnis, ohne Namensnennung ihre Geschichte zu bringen. Sie sagte, sie wäre seit 8 Jahren verheiratet, glücklich verheiratet. Sie hätten eine gute Ehe, aber ein Schatten läge über ihrer Ehe. Sie bekommen keine Kinder, obwohl sie sich Kinder wünschen. Und dann kam das eigentliche Bekenntnis. Sie sagte, nicht die Kinderlosigkeit ist die größte Not, sondern dass wir selber daran schuld sind. Vor der Ehe war 6-mal ein Kind unterwegs. Und sie sorgten dafür, dass diese 6 nicht geboren wurden. Diese Dinge können wir vor Menschenaugen verbergen. Und eines Tages stehen diese Taten gegen uns auf. Und wir werden nicht damit fertig. Ich weiß natürlich, dass nicht jeder von uns so gräuliche Dinge auf dem Gewissen und auf dem Kerbholz hat. Gottes Maßstäbe sind anders. Denn er rechnet schon den Gedanken für die vollzogene Tat. Bleiben wir zunächst bei dieser ersten Phase unserer Verhandlung, unserer letzten großen Abrechnung. Unsere Taten sind nicht ausgelöscht, Unsere Taten stehen gegen uns auf. Und dieser Prozess des Lebens hat eine zweite Phase, eine zweite Verhandlung. Da geht es um unsere Worte. Jesus sagte, wir Menschen müssen Rechenschaft abgeben von einem jeden unnützen Wort, das wir geredet haben. Wenn man das hört, dann ist man versucht zu sagen, ist das nicht überspannt? Ist das nicht überzogen? Was ich vor 30 Jahren geredet habe, ist schon längst vom Wind verweht, schon längst der Vergessenheit anheimgefallen. Ist das wirklich so? Ein kleines Beispiel. Ich war 6 Jahre Pfarrer in Mannheim. Mannheim hat 60 Pfarrer und noch ebenso viele Theologen, die Religionslehrer sind. Nun, bei Pfarrkonventen geht es ja manchmal ein bisschen hitzig zu. Vor allem, wenn die moderne Theologie aufs Tapet kommt. Denn da gibt es ja auch Theologen, die nicht schweigen können zu all dem, was heute uns als Theologie angeboten wird. Und bei diesem Mannheimer Konvent sind wir auch ziemlich in Hitze geraten. Nun war unter den Pfarrern ein Spaßvogel. Das war der Männerpfarrer Walter Adler. Der schaltete heimlich ein Diktiergerät ein. Kein Mensch wusste das. Und als wir fertig waren, fragte er, wollt ihr wissen, wie ihr euch gestritten habt? Moment mal. Schaltete ein, gab Lautstärke zu, und der ganze Pfarrerstreit kam vom Tonband runter. Ich dachte, eine wunderbare Erfindung. Man müsste so ein Gerät immer einschalten, wenn zwei Frauen miteinander Krach haben. Aber die Männer können es auch. Was will ich mit dem kleinen technischen Beispiel? Wenn die menschliche Technik das gesprochene Wort festhalten kann, dann müssen wir doch wahrhaftig unserem Gott mindestens ebenso viel zutrauen. Sind wir doch nicht so naiv? Das ist keine Naivität mehr. Dass wir denken, unser Gott könnte weniger als unsere Techniker. Denn der Schöpfer hat uns doch schließlich diese technischen Möglichkeiten in die Natur hineingelegt. Dieses Beispiel sagt uns, das gesprochene Wort ist in der Ewigkeit eine feststehende Größe. Jesus sagt, aus deinen Worten wirst du gerichtet, aus deinen Worten wirst du verbannt. Ist heute Abend hier in der Kirche einer, der von sich sagen kann, ich kann mit meinen Worten vor Gott bestehen? Ich kann es nicht. Ich will es gleich als Erster bekennen. Wie oft haben wir lieblos über den anderen geredet? Wie oft waren wir zornig? Wie oft haben wir verleumdet? Wie oft haben wir kritisiert? Wie oft haben wir dem anderen Böses angehängt? Und das steht da. Nicht ausgelöscht. Unsere Worte stehen gegen uns auf. Das ist aber erst der zweite Verhandlungstag. Unser Lebensprozess hat noch eine dritte Verhandlung. Bei dieser dritten Verhandlung geht es um unsere Gedankenwelt, um all das, was unausgesprochen durch unsere Sinne hindurchgeht. Sind wir da heute an diesem Tag nicht alle miteinander schuldig geworden? Unsere Gedanken sind nicht zollfrei, wie es in diesem alten Schlager ausgesagt ist. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Es bleibt dabei, unsere Gedanken sind frei. Das habe ich vielleicht vor 35 Jahren einmal gelernt. Das ist eine Unwahrheit. Unsere Gedankenwelt ist nicht zollfrei. Und die Gedankenwelt kann nicht ausgelöscht werden. Du magst sagen, das ist doch Wahnsinn. Was ich vor 20, was ich vor 40, was ich vor 60 Jahren einmal gedacht habe, das soll in der Ewigkeit gegen mich auferstehen. Das ist ja gar nicht auszudenken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem Gebiet der tiefen Psychologie. Einer meiner Bekannten ist ein Chirurg an der Freiburger Universität. Vor einigen Jahren operierte er einen 45-jährigen Mann. Als der Narkosearzt dem Patienten die Narkose gab, da fing der Patient auf einmal an, ein italienisches Lied zu singen. Der Patient ist Deutscher. Singt in der Narkose ein italienisches Lied. Der Chirurg war als Offizier im letzten Krieg in Italien, kannte das Lied. Am nächsten Tag bei der Visite fragt der Chirurg den Patienten, wo haben Sie das italienische Lied her, das Sie uns vorgesungen haben? So eine kurzweilige Operation haben wir noch nicht gehabt. Der Patient guckte den Arzt dumm an. Ja, was für ein italienisches Lied? Ich kann kein italienisches Lied. Ich war noch nie in Italien. Ich habe noch nie Italienisch gelernt. Mein ganzer italienischer Wortschatz besteht aus Spaghetti, Salami, Ravioli, Avanti. So viel Italienisch können wir auch. Der Arzt sagt, nun hat es aber 13 geschlagen. Ich habe ja so viel Zeugen. Die OP-Schwester, der Narkosearzt, ja, wir haben sie alle gehört. Den Chirurgen hat das so interessiert, dass er einen tiefen Psychologen bat, bei dem Patienten eine sogenannte Psychoanalyse durchzuführen. Das geschah. Und da kam die Lösung des Problems. Als der 45-jährige Mann ein kleiner Knirps war, von 4 oder 5 Jahren, da kam in sein Dorf ein Bettler mit so einer, wie sagt man da, Drehorgel. An einem Lederriemen um den Hals hat er seine Drehorgel gedreht und hat den Hut hingehalten und hat gebettelt. Und auf der Drehorgel hatte der französische, italienische und deutsche Volkslieder. Und Sie wissen ja, dass Kinder sehr schnell lernen. Wenn ich Japanisch lernen soll, brauche ich 10 Jahre. Wenn ein Kind Japanisch lernen soll, braucht es nur 10 Monate. Kinder lernen viel schneller, wenn sie in dem Land sind. Der kleine Knirps hat das italienische Lied aufgenommen, hat es natürlich wieder vergessen. Das ist ja mit dem größten Teil dessen, was wir lernen, der Fall. Der bekannteste unter den tiefen Psychologen ist Professor Jung aus Zürich. der vor 2 Jahren gestorben ist, der sagt, 90% von dem, was wir lernen, sinkt in das Unterbewusstsein hinab. Wir haben im besten Fall nur 10% im Oberstübchen und 90% im Unterbewusstsein. Das ist ja eigentlich für uns sehr tröstlich. Warum? Wenn das stimmt, was dieser Mann gesagt hat, und es stimmt, er ist ein ganz genialer Mann, dieser Professor Jung, dann sind wir alle 9-mal gescheiter, als wir eigentlich sind. Das haben Sie doch kapiert. Wenn wir 10% da oben haben und 90% im Unterbewusstsein, dann sind wir alle 9-mal gescheiter, als wir eigentlich sind. Also ihr seid ein hochintelligentes Volk. Ja. Also bei dem kleinen Jungen ist das italienische Lied wieder abgesunken in das sogenannte Unterschwellige. Und das Material, was im Unbewussten drin sitzt, kommt bei den sogenannten Randsituationen des Lebens wieder hoch. Randsituationen sind in der Lebensgefahr, im Fieberdelirium, im Traum, im Alkoholrausch, in der Narkose oder auch unter Einfluss bestimmter Drogen. Also in den Randsituationen kommt das Unterschwellige wieder hoch und steht vor uns auf. Dadurch, das sehen Sie an dem Beispiel, der Junge hat das italienische Lied vergessen, bei der Narkose als 45-Jähriger kam es wieder rauf. Das sind die Erkenntnisse der tiefen Psychologie. Sie sind eine Bestätigung dessen, was die Heilige Schrift glaubt und meint. Denn das Sterben, unser Eingang in die Ewigkeit, ist auch eine Randsituation. Und schon rein dadurch, dass wir physisch mit unserem ganzen Leibesleben dem Ende zugehen, schon dadurch ist diese Situation gegeben, dass alles wieder hochkommt. Viel mehr vor den Augen Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen uns durchdringen. Es bleibt dabei, was die Bibel sagt. Unsere Taten stehen gegen uns auf, unsere Worte stehen gegen uns auf, unsere Gedanken stehen gegen uns auf. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt, geredet, gedacht hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Nun mögen wir bei dieser Darstellung zu dem Schluss kommen, ist das nicht ein rachegieriger Gott? Ist das nicht ein blutdürstiger Tyrann? Ist das nicht ein grausamer Gott, wenn wir Menschen das über uns gehen lassen müssen? Unsere Taten, unsere Worte, unsere Gedanken. Auf diese Frage, auf diesen Zweifel, gibt uns Paulus Antwort. Hören Sie noch einmal hin auf diesen Vers. Wir müssen offenbar werden, auf das ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt, geredet, gedacht hat bei Leibesleben, es sei, wie geht's weiter? Gut oder böse. Was kommt zuerst daran? Das Gute in unserem Leben kommt zuerst daran. Da liegt wiederum das Evangelium. Das ist so wunderbar, dass oft in den schweren Gerichtsworten der Bibel an irgendeiner Stelle das Evangelium eingepackt ist. Weil nicht das Gericht Gottes letzte Absicht ist, sondern seine Barmherzigkeit. Alles, was in unserem Leben geschehen ist, an guten Dingen, wird der Herr nicht vergessen. Alles, was wir in uneigennütziger Weise getan haben am Bruder, an der Schwester, wir hörten gestern Abend davon, das ist ins Gedächtnis Gottes eingeschrieben. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, nur der Becher, sogar der Becher kalten Wassers, der in seinem Namen gegeben wird, wird in der Ewigkeit nicht unbelohnt bleiben. Alles, was sie ohne Selbstbespiegelung getan haben, das ist in der Ewigkeit registriert. Also nicht die Gaben, mit denen wir glänzen, bei denen wir uns etwas einbilden, sondern die unscheinbaren Gaben ohne Selbstbespiegelung. Das hat Gewicht bei Gott. Ich könnte dazu manche Beispiele bringen, aber ich meine fast, ich stehle mir die Zeit. Bei einer Evangelisation in Nürnberg kam ich mittags in den Zeltwagen. Ich sprach im Zelt der bayerischen Kirche. Da lag ein Briefumschlag, ein Zettel für die Zeltmission, eine Witwe. Waren 100 Mark schon darin. Ich lieferte es dem Zeltleiter ab. Wir konnten der Frau nicht danken. Nur eine Witwe. Ist eine Gabe, die Gewicht hat. Wenn wir aber Sammellisten rumschicken, wo jeder seinen Namen hinschreibt, da habe ich nicht immer den Eindruck, dass das Gaben ohne Selbstbespiegelung sind. Geben wir doch einmal ganz ehrlich zu. Wenn eine Liste ins Haus kommt, meinetwegen für Hilfswerk oder innere Mission oder das Rote Kreuz, oder Brot für die Welt, oder was es sein mag, dann gucken wir, was hat mein Nachbar gegeben? Was hat der oder jener Geschäftsmann gegeben? Ja, wenn der 10 Mark gegeben hat, dann lange bei mir auch 5. Und so wägt man das ab. Man kann nicht sehr wenig geben, weil ja der Name dahinter steht, und weil die Liste schließlich wieder anderen in die Hände kommen. Das sind Gaben mit Selbstbespiegelung. Die haben vor Gott nicht den Wert, wie diese Gaben ohne Namen, ohne Selbstbespiegelung. Natürlich kann auch eine Gabe mit Namen eine Gabe ohne Selbstbespiegelung sein, denn es kommt ja auf die Stellung des Herzens an. Man kann also Gaben auch geben, wo der Name dran steht. Und gibt es doch in uneigennütziger Weise. Es ist immer eine Sache des Herzens, eine Sache der Gesinnung, eine Sache der Einstellung zu Jesus. Und diese Dinge bringt Gott ans Licht, es sei gut oder böse. Denn Gott hat darauf abgesehen, uns zu retten. Er hat darauf abgesehen, uns durchzubringen. Er hat keinen Gefallen am Tode des Gottlosen. Er will nicht haben, dass wir zugrunde gehen. Darum nützt er jede Chance aus. Jede Kleinigkeit unseres Lebens, die er in die Waagschale legen kann. Aber nun, ihr Freunde, kann an dieser Stelle sofort eine Irrlehre entstehen und eine Werksgerechtigkeit. Wenn man ein Bibelwort aus der Spannung der ganzen biblischen Wahrheiten herausnimmt und überbetont, gibt es immer eine Irrlehre. Das ist immer der Weg aller Sekten. Man darf die Spannung einer biblischen Wahrheit nicht herausnehmen aus dem Zusammenhang anderer biblischen Wahrheiten. Wenn wir diese Botschaft, die ich eben gesagt habe, herausnehmen, dann könnte also ein Schlaumeier auf die Idee kommen und sagen, ah, ich sorge dafür, dass das Konto auf der Himmelsbank recht groß ist. Ich will so viel Gutes tun, damit ich einmal in der Ewigkeit durchkomme. Diese Rechnung geht nicht auf. Wer sich sein Heil sichern will, mit guten Gaben, dem wird's aus der Hand geschlagen. Das haben wir ja eindeutig an der Reformation gelernt. Nicht aus den Werken, auf dass sich nicht jemand rühme, sagt Paulus im Epheserbrief. Es bleibt aber doch diese Tatsache bestehen. Der Herr durchforscht unser Leben nach den Dingen, wo wir uneigennützig in der Selbstlosigkeit und in der Liebe gehandelt haben, weil er uns durchbringen will. Und nun die zweite Botschaft, um die wir uns kümmern müssen. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir sagten vorhin, die erste Botschaft unseres Textes lautet, Jesus ist unser Richter. Und die zweite Botschaft unseres Textes lautet, Jesus ist unser Retter. Lasst uns darüber nachdenken. Was heißt denn das? Gott hat seinen Sohn für uns alle dahin gegeben, dass wir durch ihn die Gerechtigkeit hätten. Ich habe vorhin von eurem Pfarrer einen Satz aufgeschnappt, den bringe ich jetzt auf der Kanzel. Euer Pfarrer war heute auf einer theologischen Tagung und da war Professor Käsemann von Tübingen, einer der modernen Theologieprofessoren, und er sagte, unsere Erlösung bestünde in folgender Tatsache. Wenn wir Menschen erkennen, dass unser eigener Zustand so jämmerlich, so erbärmlich, so belämmernd ist, wie der Zustand des Jesus am Kreuz, dann ist das für uns die Befreiung. Und nun weiß ich nicht, ob ich euch nicht überfordere, denn nicht jeder kann theologisch denken. Haben Sie eigentlich mitgekriegt, was diese Aussage bedeutet? Wenn wir erkennen, dass unser Zustand so elend ist wie der Zustand des Jesus am Kreuz, dann ist das die Befreiung. Ihr Freunde, das ist etwas Ungeheuerliches. Sind Sie mir nicht böse, wenn ich doch einmal zwei, drei theologische Sätze sage? Das ist eine anthropologische Verzerrung des Heils. Anthropologisch heißt auf den Menschen bezogen. Die Christologie wird abgebogen zu einer Anthropologie. Ich weiß nicht, ob mir es gelingt, Ihnen in einfachen Worten zu sagen, wo da eine unheimliche Ketzerei steckt. Denn es geht hier bei dieser Erklärung, die da heute verzapft worden ist, um folgendes Problem. Es geht um ein neues Selbstverständnis des Menschen. Der Mensch hat nicht sein Heil durch die Tat Jesu am Kreuz. Nicht die Tat und der Tod Jesu am Kreuz wird ihm zugerechnet, wenn er das im Glauben annimmt. Sondern der Mensch befindet sich in der gleichen Situation. Jesus ist nur der große Vorgänger, das große Vorbild. Und wenn wir dieses Vorbild in der echten Weise verstehen, dass wir in der gleichen Situation sind, dann ist das unsere Befreiung. Das ist eine völlige Verzerrung der biblischen Botschaft. Weil aber hier die gleichen frommen Begriffe gebraucht werden, darum merkt der einfache Mensch nicht. Aber ich habe nicht vor, das auf die Kante zu bringen. Aber es passt haargenau jetzt in dieses Textwort hinein. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das ist eine andere Botschaft. Gott hat seinen Sohn dahingegeben in der Sünderhände. Und wenn wir das im Glauben für uns annehmen, dann sind wir gerettet. Nicht dadurch, dass wir unsere eigene Situation neu verstehen lernen. Ich will nun versuchen, mit ein paar kümmerlichen Bildern diese herrliche Botschaft ein bisschen zu beleuchten. Gott hat seinen Sohn für uns dahingegeben. Graf von Zinzendorf, der Begründer der Herrnhuter Gemeinde, war als junger Adliger ein Mensch, der nichts von Jesus wissen wollte. Er war eines Tages auf einer Reise nach Paris, kam durch Düsseldorf, besuchte dort eine berühmte Gemäldegalerie, die leider abgebrannt ist. In der Gemäldegalerie ein Bild von einem gläubigen Maler Steenburg. Dieser gläubige Maler hat ein Christusbild geschaffen und hat seine ganze Liebe zu Jesus in dieses Bild hineingelegt. Und dann schrieb der Maler den Satz darunter, das tat ich für dich, was tust du für mich? Zinzendorf stand vor dem Bild. Er wurde so gepackt, dass er nicht mehr davon wegkam. Und als die Zeit um war und der Portier schließen musste, berührte er den jungen Fürsten, den jungen Adligen bei der Schulter. Sie müssen gehen. Zinzendorf war so versunken in dieses Bild des Gekreuzigten. Das war die Stunde, wo der Geist Gottes ihn berührte. Wenn doch diese Stunde über uns alle kommen würde, dass der Geist Gottes unsere Herzen berührt, dass der Geist Gottes das Bild Jesu vor uns hinstellt, nicht nur, dass wir ein sentimentales Erlebnis haben, nicht nur, dass wir eine mystische Versenkung haben, sondern dass wir kapitulieren vor diesem Mann am Kreuz, der sein Herzblut für uns vergossen hat, der dort in der Geißelkammer den nackten Rücken den Schlägen darbot, der dort auf dem Weg nach Golgatha unter dem schweren Holzbalken zusammengebrochen ist, dem man die Nägel durch die Hände trieb, der aufgerichtet wurde dort an diesem Fluchholz, der diesen ganzen Jammer der Gottesferne durchlebte und durchlitt, um unsretwillen, für dich, für mich. Das ist der Sinn der Sendung Jesu. Für uns ist das passiert. Wenn ich nur wüsste, wie ich Ihnen das klar machen könnte. Ich habe in der Schweiz einen Freund, einen Juwelier in Bern. Wenn ich zu ihm komme, fährt er mich immer irgendwelche schönen Wege durch die Alpen. Einmal fuhr er mich nach Freiburg in der Schweiz. Dort ist eine große Hängebrücke, die sie jetzt abreißen wollen. Diese Hängebrücke geht 70 Meter über ein Tal. Man nennt diese Brücke die Selbstmordbrücke, weil hier viele Selbstmörder hinunterstürzen, hinunterspringen. Und dann erzählte er mir aus der Brücke, dass vor ein paar Jahren auch ein Mann darunter sprang. Unter im Tal hat ein Bauer Holz gemacht. Und der Selbstmörder sprang ausgerechnet auf diesen Bauer. Das war nicht seine Absicht. Der Bauer war sofort tot. Der Selbstmörder hat sich viele Knochen gebrochen, kam aber mit dem Leben davon. Der Unschuldige musste sterben und der Schuldige blieb am Leben. Das ist ein kümmerliches Gleichnis. Jesus, der Unschuldige, starb und wir, die Schuldigen, dürfen dadurch am Leben bleiben. Das Gleichnis ist kümmerlich, weil es sich dort um zwei sündige Menschen handelt. Aber hier steht der Sohn Gottes vor uns. Der sagt, ich habe alles auf mich genommen. Unsere Schuld, all unseren Jammer, all unsere Gebrechen, all das, was wir verdient haben. Für uns, es liegt eine große Not über uns Christen. Diese Not liegt auch über euch, Dettinger. Wir sind so an diese christlichen Vokabeln gewöhnt, dass unser Herz und unsere Ohren verschlossen sind. Wir hören das nicht mehr. Was haben diese Worte uns schon zu sagen? Sünde, Buße, Glaube, Tod, Auferstehung. Das ist für uns keine klingende Münze mehr. Es sind viel gehörte, abgegriffene Begriffe. Die Not ist so groß, dass wir als Normalchrist kaum noch einen Zugang zu diesen Begriffen haben. Zugang haben wir erst, wenn der Heilige Geist uns diesen Zugang schenkt. Und darum bitte ich, auch während der Verkündigung, ich kann es euch nicht ins Herz hineinlegen, denn ich stehe auf der gleichen Basis wie ihr, bin genau der gleiche sündige Mensch. Ich kann es euch nicht vermitteln. Das kann nur der Heilige Geist. Er muss das Herz erreichen. Er muss das Gewissen packen. Er muss uns die Ohren öffnen. Für uns. Ich bin ja auch Missionsmann. Sie haben es ja gehört, dass ich jetzt im Juli wieder ausreise nach Japan. Es ist ein Geschenk für mich, dass mein Herz brennen darf für die Mission. Ich habe daheim unter meinen Büchern auch viele Missionsliteratur. Darunter auch Bücher und Schriften und Hefte über die Eskimo-Mission. Mich hat die Eskimo-Mission schon so interessiert, dass ich schon oft Vorträge gehalten habe über die Eskimo-Mission. Selber hatte auch die Gelegenheit, ich war schon bei den Eskimo in Grönland. Ich will ein Beispiel erzählen aus dieser schweren Mission. Es ist vielleicht die schwerste von allen, denn die Missionare mussten in den vergangenen Jahrhunderten manchmal auch vom rohen Fleisch leben, von rohen Fischen, wenn die Versorgungsschiffe ausgeblieben sind. Und sie hatten kein Feuer, kein Holz mehr, kein Öl mehr. Mussten sie auch rohe Fische essen, rohes Fleisch, Robbenfleisch. Eine schwere Arbeit, die viele Rückschläge hatte. Und dann gab es im Norden, im mittleren Grönland, räuberische Eskimo, die oft die Missionsstationen überfallen haben. Eines Tages war es wieder soweit. Ein heidnischer Häuptling, er hieß Kajarnak, brach mit seinen Horden ein, um die Station zu berauben. Und er hatte die Absicht, den Missionar umzubringen und ist mit seinem langen Tranchiermesser in die Blockhütte des Missionars eingedrungen. Und der Missionar war gerade dabei, das Matthäusevangelium in die Sprache der Eskimo zu übersetzen. Das war eine furchtbare Arbeit. Warum? Die Eskimo haben keine Schriftzeichen. Und ihre Sprache hat nur 300 Begriffe. Und für das Matthäusevangelium braucht man nahezu 8000 Worte und Begriffe. Und darum musste der Missionar oft alles umschreiben. Und wenn er ein Kapitel übersetzt hatte, dann las er seiner Gemeinde vor und oft haben sie es nicht verstanden oder haben ganz falsch reagiert. Weil er gerade im Matthäusevangelium war, hatte er ein paar Tage vorher diesen Eskimo Matthäus 25 vorgelesen. Und da steht ja das Wort, das wir auch gestern Abend hörten. Jesus sprach zu denen zu seiner Linken: Geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Als das der Missionar vorgelesen hatte, sprangen die auf wie wild und brüllten: Da wollen wir alle hin! Da wollen wir alle hin! Da ist warm! Da frieren wir nimmer! Da hat der Missionar gemerkt: Halt! Jetzt bin ich aufs verkehrte Geleis gekommen. Er konnte die Hölle nicht darstellen, wie man es den kleinen Kindern darstellt, als ein Feuersee oder Feuerpool. Er musste sagen, in der Hölle ist noch 10-mal kälter als bei euch. Das haben sie kapiert. Also die Übersetzung des Testaments war furchtbar schwer. Und nun kam dieser Karrierenmarsch in die Blockhütte. Sieht die Bibel des Missionars auf dem roh gezimmerten Tisch. Naturmenschen sind furchtbar neugierig. Die untersuchen alles. Es kann einem als Weißer, als Europäer passieren, wenn man rauskommt in ein Urwaldgebiet, wo kaum noch Weiße waren, da wird man von Kopf bis zu Fuß betastet und untersucht. Sie untersuchen die Brille, setzen die Brille auf, sie untersuchen die Kamera, alles wird untersucht. Die sind entsetzlich neugierig. Und wie der Kajanak die Bibel sagt, fragte der Missionar: Was ist denn das? Wie soll der Missionar dem klar machen, was ein Buch ist? Es gibt ja gar kein Wort für Buch. Und da sagte der Missionar: Das ist ein Ding, das reden kann. Nun war die Neugierde noch größer. Lass das Ding mal reden. Und da las der Missionar Matthäus 26, Matthäus 27, die Leidensgeschichte, das Sterben Jesu. Kajarnak hört das zum ersten Mal. Hört gespannt zu. Am Schluss sagt er dem Missionar: Lass das Buch noch einmal reden. Und er las die zwei Kapitel wieder. Dem Kajarnak sind die Mordgedanken vergangen. Am Schluss fragt er nur: Was hat man mit dem gemacht? Kajarnak rief seinen Leuten, sie zogen ab, die ganze Station blieb unbehelligt. 3 Monate später kommt Kajarnak und bittet den Missionar: Ich will noch mehr hören. Er ließ sich unterweisen, bekam Taufunterricht und wurde Christ. Überwältigt durch die Leidensgeschichte Jesu: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns, für dich und für mich zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wenn ich bei dieser Botschaft bin, da geht mir das Herz auf. Ich müsste Zeit haben, Ihnen das zu verdolmetschen. Im Alten Testament sagt der Prophet Jesaja: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit begleitet. Wir haben also auch schon im Alten Testament den Begriff Gerechtigkeit. Im Alten Testament wird vom Rock der Gerechtigkeit gesprochen. Im Neuen Testament wird uns gesagt, dass diese Gerechtigkeit uns zugerechnet wird durch den Glauben. Was steckt in diesem Wort? Ich möchte sagen, es wird uns ein großartiger Tausch angeboten. Gott sagt, bring die lumpigen Klamotten deiner eigenen Gerechtigkeit und lass dir den Rock der Gerechtigkeit, die Kleider des Heils schenken. Ist alles da. Ich will versuchen, das in einem kleinen Bild zum Abschluss zu bringen. Ich sagte, dass ich 6 Jahre in Mannheim war. In Mannheim im Zentrum haben sie ein Kaufhaus nach dem anderen gebaut. Jedes Kaufhaus versuchte, das andere mit Reklame und Werbung zu überbieten. Und als der C&A, der Brenningmeier, eröffnete, kam der auf eine gute Idee. Er ließ in die Zeitung einrücken, die ersten 100 Käufer bekommen Geschenkpakete im Wert von 5 bis 10 Mark. Stand in der Zeitung. Was hatte das zur Folge? Wenn bei euch in Dettingen ein Kaufhaus Jubiläum hat, das Kaufhaus sagt, die ersten 100 Käufer kriegen ein Geschenkpaket, 5 bis 10 Mark, dann fasst an dem Tag der Laden nicht die Leute, oder nicht? Da gehen viele hin. Nun gab es aber in Mannheim ein paar ganz Verrückte. Die Eröffnung war Montag früh um 8:30. Ab Sonntagabend um 11 setzten sich ein paar mit Klappstühlchen an. Hockten die ganze Nacht vor der Türe. Nun war es ein bisschen eine kühle Nacht, es war Frühjahrswetter. Die Kaufhausleitung hat einen heißen Kaffee bereiten lassen, aber die Leute haben den Kaffee nicht angenommen. Warum? Aber hätten sie es ja vielleicht verpasst, unter den 100 Ersten zu sein. Und als um 8:30 geöffnet wurde, musste die Kaufhausleitung aufpassen, dass ihnen die Flügeltüren aus Glas nicht eingedrückt wurden. Die haben gestürmt wie die Wilden. Denn die haben ihre Nummern bekommen und jede Nummer hat ein Paket gekriegt. Jeder wollte bei den ersten 100 sein. Dann kam es wieder in der Zeitung und halb Mannheim hat darüber gelacht. Ich habe ganz nüchtern gerechnet. Sonntagabend 11 bis Montag früh um 8:30, 9,5 Stunden Nachtschicht. Ich hoffe doch nicht für 10 Mark die ganze Nacht ins Freie. Ja. In diesem Gleichnis liegt eine biblische Wahrheit. In der Bibel wird uns noch ein viel großzügigeres Angebot gemacht. In Jesaja 55, Vers 1 heißt es, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst. Ohne Geld und umsonst. Gott bietet uns das Heil an, ohne Geld und umsonst. Und was macht der Mensch? Wäre es schon einem Menschen eingefallen, eine ganze Nacht, sagen wir von Samstagabend bis Sonntag früh, sich mit einem Klappstühlchen vor einer Kirchentür zu setzen, damit er am Sonntag früh in die Kirche kommt? Wäre das schon einmal einem Menschen eingefallen? Nie. Den wird man für verrückt erklären. Welche Wahrheit steckt da drin? Wir Menschen leisten uns eine ungeheure Beleidigung Gottes. Er sagt, du Mensch, mit deinem ganzen Jammer, mit deiner Friedelosigkeit, mit deiner unvergebenen Schuld, komm, lass dir schenken Vergebung, Gotteskindschaft, Gewissheit des ewigen Lebens, das völlige Heil. Komm, nimm's ohne Geld und umsonst. Und der Mensch reißt sich keine Füße raus, er hockt sich nicht die Nacht im Klappstühlchen an. Der Mensch überlegt sich ja aus, ja ein. Soll ich nicht? Gott muss sich diese Beleidigung gefallen lassen. Wir haben alle unseren Gott beleidigt, weil wir seine Liebe mit Füßen treten. Wir sind schuldig geworden an dieser Liebe Gottes. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Für dich, für jeden Einzelnen. Deine Sünde kann dir abgenommen werden. Deine Friedelosigkeit kann dir abgenommen werden. Das völlige Heil, komm her, geh auf diesen seligen Tausch ein, bring deine lumpigen Klamotten, nimm den Rock der Gerechtigkeit, die Kleider des Heils, das ist für uns da. Wir können uns das nicht leisten, dass wir unseren Gott länger warten lassen, dass wir unseren Gott länger beleidigen. Sein Sohn ist vor 2000 Jahren gestorben, auch für das Volk hier in Dettingen. Tue darüber Buße, nimm es im Glauben an und dein Leben hat einen neuen Anfang. Amen. Wir beten.
Bleiben sitzen. Herr Jesus, wir sind alle schuldig geworden an dir. Du Vater im Himmel, wir sind an dir schuldig geworden. Und du Heiliger Geist, wir haben uns an dir versündigt. Erbarm dich über uns. Hilf uns zu einer rechten Entscheidung. Gib uns Gnade, dass wir im Glauben das aneignen, was du uns heute Abend anbietest. Herr, wir bitten dich, hilf du uns. Amen.